Willkommen auf meinem Podcast Weißbund. Mein Name ist Professor Dr. Jaleh Zihuly und bin Direktor an der Frauenklinik der Charité. Und alle drei Wochen suche ich mit den unterschiedlichsten Gästen den Code des Lebens. Produziert von Brand Activation Berlin. Ich freue mich auf Sie. Ihr Jaleh Zihuly. Willkommen bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens. Und heute ein ganz besonderer Ehrengast, lieber Jochen, vielen, vielen Dank. Aber niemand kann sich selbst so gut beschreiben wie Mann oder Frau. Selbst, gedoppelt, gemoppelt. Jochen, wer bist du?
Ja, lieber Jaleh, ich freue mich erstmal hier sein zu dürfen. Ich beobachte ja deinen Podcast schon lange Zeit und denke, wann fragt der endlich mal an? Und ich bin total froh, dass wir hier sind, weil mir gefällt dein Podcast wirklich gut und ich finde, ich passe da auch ganz gut rein, weil ich ein ganz normaler Mensch bin und eigentlich immer mit Naturwissenschaften was zu tun haben wollte. Dann kam ich in die Medizin, jetzt nicht so eine richtige Naturwissenschaft, aber hat ja auch sehr viele Anteile davon und habe das mit Begeisterung gemacht, bin dann Hals-Nasen-Ohrenarzt geworden. Habe in Marburg die Universitäts-Hals-Nasen-Ohren-Klinik geleitet und habe da auch sehr viel Freude gehabt, ganz viel tolle Menschen kennengelernt in meinem Team, die Patientinnen und Patienten versorgen dürfen. Das hat mir total viel Freude bereitet. Aber irgendwann merkte ich, da ist irgendwie noch mehr, was mich interessiert. Und dann bin ich aufgebrochen in die Krankenhauswelt vom Management her, weil ich einfach glaube, wir haben da noch ganz viel Aufholbedarf. Es gibt in den Fächern, auch so wie du, ein exzellenter Gynäkologe bist, so gibt es eben solche Menschen, aber die arbeiten in einem Umfeld, wo sie eigentlich das Potenzial, das sie haben, gar nicht so richtig abrufen können. Und das ist dann ein anderer Weg, den bin ich begangen und habe dann in Marburg-Gießen gearbeitet, bin jetzt hier in Essen an der Uniklinik, Vorstandsvorsitzender, ärztlicher Direktor und habe eben diesen Weg ein bisschen mitgestalten dürfen und freue mich, dass wir heute ein bisschen ins Detail gehen können.
Ja, lieber Jochen, es ist wirklich eine große Ehre und ich habe dich natürlich schon lange auf meinem Spickzettel, weil du ein ganz besonderer Mensch bist und das ist vielleicht auch ein Attribut, was uns beide, glaube ich, eben verbindet. Es ist auch der Blick aufs Ganze, aber auch eben die Perspektive auf den Menschen, der vielleicht Hilfe braucht, der in einer Not ist. Aber bevor wir diese Themen berühren, würde ich dich gerne fragen wollen, wo war Jochen mit 13 und was hat er denn so angestellt?
Also Jochen mit 13, da war er schon das erste Mal sitzen geblieben. Angestellt hatte er da nicht so viel, außer dass seine Leidenschaft Fußball war. Und ich muss sagen, ich habe mich da tatsächlich etwas in dem ganzen Fußball verfangen. Und meine Eltern dachten immer, ich mache die Schularbeiten, aber ich habe doch lieber Fußball gespielt. Das endete dann mit dem Sitzenbleiben. Ja, und dann bin ich weiter in der Schule gegangen. Also was er angestellt hat, da, das war wirklich Sport aus Leidenschaft. Und ich hatte noch nicht so richtig die Schule verstanden, muss ich sagen.
Gut, das ist auch eine sehr, sehr große Parallele zu mir. Auch ich habe ja meine ganze Kindheit und Jugend Fußball gespielt und mache immer noch heute in meinen Managementstrukturen ganz viel aus meiner Idee, wie ein Trainer ein Team zusammenhält. Welche Position hast du denn gespielt?
Ich war Torwart. Torwart ist ja so eine spezielle Position.
Richtig.
Auch. Und das lag ein bisschen in der Familie. Mein Bruder war Handball-Nationaltorwart.
Oh.
Und wenn du so aufgewachsen bist, dann wusste ich schon, Handball habe ich auch gerne gespielt, aber ich musste auch was anderes machen. So war ich dann mehr im Fußball. Und aber das ist so, wenn du so einen Überbruder hast, nenne ich es mal, dann ist das schon beeindruckend und du weißt auch, wo deine eigenen Grenzen sind. Aber für mich ist Fußball ein Riesenthema. Ich sehe es genau wie du. Ich glaube, man kann am Fußball extrem viel erklären. wo Grenzen sind im Verhalten, wo Chancen sind. Und ja, ich freue mich, aber es gibt ja so viele Dinge, die wir gemeinsam haben, Jadid.
Ja, also auch beim Fußball. Ja. Genau, auch unser Engagement bei Yes We Cancer, um einfach die, ja, die Selbsthilfe und auch die Mündigkeit zu stärken. Jochen, du bist ja, wie gesagt, Vorstandsvorsitzender einer der größten Universitäten Europas wahrscheinlich und machst eben ganz viel eben Strukturdiskussion. Du bist gesellschaftspolitisch ja auch unterwegs als Arzt. Fühlst du dich aber noch als Arzt oder gehört das nicht eigentlich zum Arztberuf, dass man sich auch um gesellschaftspolitische Themen und, wie du gerade auch schon angedeutet hast, um Rahmenbedingungen neu zu schaffen? Fühlst du dich als Arzt?
Also das wird man ja nicht los. Also ich bin Arzt aus Leidenschaft auch immer gewesen. Das ist völlig klar. Nur als ich dann wechselte ins Krankenhausmanagement, ich glaube, ich habe sehr schnell erkannt, dass ich nicht mehr die Kenntnisse habe. Und deswegen, das ist so ein bisschen wie ein Profifußballer. Ich glaube, wenn der aufhört, dann wird er auch im zweiten, dritten, fünften Jahr irgendwann sagen, er ist nicht mehr wirklich Fußballer. Er war Fußballer und vom Herzen ist er Fußballer. Aber man darf nicht den Fehler machen zu glauben, man kann das alles noch, so wie man es früher konnte. Und deswegen, ich bin Mediziner, vom Herzen her Arzt, aber ich bin niemals Ökonom. Und deswegen glaube ich, gerade auch was Unikliniken, was Krankenhäuser betrifft, es wird zu wenig die medizinische Kompetenz einbezogen. Für mich ist es vollkommen klar, dass Leitungspersönlichkeiten in auch großen Krankenhäusern auch Ärzte sein müssen, also beides zusammen, Kaufleute und Ärztinnen und Ärzte. Aber es kann nicht sein, dass wir uns nur an der Ökonomie orientieren. Dazu geht es um viel zu viel. Es geht auch um Strategie und ganz besonders geht es darum, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch als Vorbild zu dienen, dass man sagt, da geht die Reise hin. So ein ärztlicher Direktor in meinen Augen sollte sich auch gesellschaftspolitisch äußern. Das kommt zu kurz. Ärztinnen und Ärzte äußern sich ohnehin zu wenig und sagen auch zu wenig, wo die Grenzen schon überschritten sind. Für mich immer ein sehr gutes Beispiel, habe ich auch moniert. Während der Pandemie, alle sprachen über Pflege, aber natürlich ein Teil der Wahrheit, aber auch die Ärztinnen und Ärzte haben sehr, sehr, sehr viel geleistet, aber auch andere im Gesundheitswesen. Und deswegen, ich glaube, wenn man so aus der Struktur kommt, wie ich, dann kann man, glaube ich, ganz gut beurteilen, wie Krankenhaus funktioniert, wo es Grenzen gibt und vor allem auch, das haben wir alle schon mal erlebt, was Patienten empfinden und wie wir auch daran arbeiten müssen, dass auch für die Patientinnen und Patienten das Empfinden besser ist. Also es gibt so viele Aufgaben und das ist auch ein kleines bisschen ärztlich, aber auf gar keinen Fall mehr so, wie ich früher den Patienten gegenüber saß. Das ist leider nicht mehr so, aber dafür kann ich andere Dinge machen.
Also für mich, ich nehme dich total als Arzt wahr, weil ein Arzt, glaube ich, muss nicht jetzt immer operieren oder irgendwelche Tabletten geben, sondern ein Arzt sollte sich um Gesundheit eben engagieren. Und das wissen wir, nach der Weltgesundheitsorganisation ist das ja körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden. Und ich glaube, deswegen bist du eben Arzt. Du musst aber eben nicht, wie gesagt, jeden Tag die Patienten selbst behandeln. Und du versuchst ja auch Strukturen zu verändern. Wir reden ja immer viel über Prävention, ja. Und ich hatte erst vor kurzem Herrn Fischer und Herrn Ganten bei uns in der Blut und Tinte Vorlesung und da habe ich gefragt, wie soll denn das funktionieren mit der Prävention, wenn wir ein derartiges System haben, jetzt unabhängig von den Veränderungen. Aber das System ist doch so organisiert, dass ein Patient, der krank ist, eine krankheitsgetriggerte Strategie braucht, am besten noch verschiedene Nebenerkrankungen hat und alles, was man nicht macht, ja gar nicht unmittelbar honoriert wird. Brauchen wir nicht ein revolutionäres Verändern auch für so eine Universität wie die Essener oder die Charité, um das Thema Prävention wirklich ernst zu nehmen, was ja bisher immer nur in irgendwelchen Programmen oder Konzepten platziert ist. Ist denn das überhaupt möglich, in dieser Rahmenbedingung wirklich über Vorsorge zu sprechen? Oder sind wir vielleicht auch die falschen Institutionen dafür? Also, weil ich sehe das ja, was am Alltag ist, und du sagst, natürlich bist du nicht ökonomisch getriggert, aber du weißt ja, wie das System funktioniert. Und wenn meine Klinik viele Patienten operiert, dann ist das in der Regel besser, als wenn sie nicht operiert, weil dann die Budgets in der Klinik anders besetzt sind. Wie kriegen wir das wirklich hin? Brauchen wir so einen neuen Anfang oder brauchen wir ein ehrlicheres Miteinander? Ich weiß nicht. Du bist viel, viel erfahrener als ich. Wie kommen wir da raus aus diesem Schlamassel?
Ich wusste gar nicht, dass du so schnell den Finger in die wirkliche Wunde legst, aber das ist super, da sind wir gleich beim Thema und das ist natürlich das zentrale Thema. Wir brauchen tatsächlich eine Disruption im Gesundheitswesen. Es reicht auch keine Revolution, es muss explodieren. Und wer soll das zum Explodieren bringen? Wir haben diesen Krankenhausreparaturbetrieb, Praxisreparaturbetrieb. Prävention spielt keine Rolle. Es ist nicht finanziert und wenn es kein Geld gibt, dann macht es keiner. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir damit weiter? Und ich persönlich bin wirklich der Auffassung, dass es zum Schluss auch um die Volksgesundheit geht. Aber ich mich frage, möchten wir Volksgesundheit? Möchten wir als Staat, dass der Mensch gesund ist? Ich habe meine Zweifel daran. Denn dann würde ich mich mit solchen Themen wie Tabaksteuer und vielen anderen Bereichen kritischer befassen. Warum tun wir überall Zucker rein? Warum reduzieren wir nicht den Salzgehalt? Es hat ganz, ganz viel mit wirtschaftlichen Interessen zu tun. Und deswegen ist es leider so, dass ich in meiner Analyse zu dem Schluss komme, zum Schluss geht es primär ums Geld. Ne? Das Geld ist das, was uns treibt. Und ohne Geld wird keine Veränderung kommen oder man ändert das System. Da wir aber alle geldgetrieben sind, müssen wir das System verändern. Und dann sind wir bei der Prävention. Ich denke, das ist der Schlüssel, den eine Universität machen muss. Also wir erleben jetzt einen, ich nenne das mal Hype, mit diesem ganzen Thema Langlebigkeit, Longevity, alles wunderbar, will ich auch überhaupt nicht schlecht reden. Da sind auch gute Ansätze bei, aber Universitäten, auch Universitätskliniken müssen sich auch in diesen Bereich begeben, weil es wissenschaftliche Grundlagen braucht und nicht nur dieses Empfundene und jeder kann irgendwie gesund alt werden. So funktioniert es ja nicht. Deswegen ist es mir so wichtig, dass wir Menschen aufklären. Ich glaube, man kann Gesundheit und Prävention nicht wirklich umsetzen, ohne dass man den Bereich Bildung auch optimiert. Also Bildung hat enorm viel Power und ist vernachlässigt. Also du siehst, so wie ich zum Beispiel davon überzeugt bin, dass man in der Grundschule einfach Gesundheit haben muss, man hat so viele Ansätze und wir müssen diesen Weg gehen, aber wer geht den? Also im Moment sehe ich es nicht und das kann ich auch niemandem zum Vorwurf machen, weil es natürlich schnell gesagt ist, dann soll, wer soll das eigentlich bezahlen, die Kostenträger oder wer auch immer. Aber wenn wir überhaupt das mal verstehen, was du gesagt hast und das in einer langfristigen Strategie auch von einer Regierung vertreten wird und zwar nicht nur für eine Legislaturperiode, sondern als Gesamtkonzept, Deutschland geht voran, unser Ziel in 10 oder 15 Jahren, diesen Präventionssektor wirklich entwickelt zu haben. Wir haben sehr kluge Leute in Deutschland, die das auch ebnen könnten. Dann glaube ich, können wir etwas schaffen. Ich will ein Beispiel bringen, das mich wirklich berührt hat. Ich hatte eine Schulrektorin gesprochen von einer Grundschule. 96% Kinder mit Migrationshintergrund in Essen. Und sie sagt, jeder, der am Schluss nach der 4. Klasse rauskommt, kann Deutsch. Das finde ich schon super. Und diese Lehrerin, die hat ein Schulfach eingeführt, eine Stunde Pflichtunterricht pro Woche, das heißt Tugenden. Und ich sage, es ist ein Skandal, dass das eigentlich über Spenden finanziert werden muss. Und wenn wir nicht bereit sind, als Land in die Schule zu investieren, in solche Verhaltensänderungen, die natürlich in 10 Jahren erst oder in 15 Jahren eine Veränderung erkennen lassen, oder Prävention zu finanzieren. Wir sind ja immer dabei und sagen, okay, das hat jetzt keinen Erfolg in den nächsten 3 Jahren, dann lassen wir es. Wir haben so viele andere Probleme. Aber meine Güte, ja, wir könnten ja vielleicht die künstliche Intelligenz mal befragen, was denkst du denn dazu? Wäre das eine gute Idee, Prävention? Vielleicht hat das eine andere Power. Aber lass uns alle versuchen, das immer wieder vorzubringen. Es dauert, ne? Wir alle brauchen Zeit, um das zu verinnerlichen. Aber das, was du gesagt hast, darin liegt der Schlüssel. Und dann kommt so etwas wie das Herzgesetz von Herrn Lauterbach. Das hat doch genau einen richtigen Ansatz. Natürlich kannst du es alles zerreden und es ist schrecklich. Und wenn du bei den Kindern dies testest und diese Medikamente gibst, aber der Ansatz ist doch ein richtiger. Und wir müssen einfach lernen, dass wir einfach nicht immer alles zerreden, sondern auch mal zulassen. Was wäre das für ein Schritt?
Absolut. Also du sprichst mir da wirklich aus tiefster Seele, dass man eben auch erstmal sich die Frage stellen muss, wollen wir das als Gesellschaft? Und das ist das, glaube ich, was mir auch politisch, aber auch in der Medizinerschaft noch fehlt. Also dieses Commitment. Man schaut ja immer, wer irgendwie welche Interessen hat. Aber ist die Frage, ist das, wollen wir das? Dasselbe Thema ist Kommunikation. Also wollen wir, dass wir mehr Zeit für Kommunikation mit unseren Patienten haben? Wollen wir das? Und da kann ich auch nur sagen, das ist genau dasselbe Thema. Ich sehe da noch keine Haltung. Und dann können wir uns unterhalten, wie kriegen wir es finanziert, dass wir eben uns mehr mit Patienten eben auseinandersetzen dürfen, zu Recht, um sie mündiger zu machen, um ihnen die verschiedenen Möglichkeiten. Wir reden über molekulare, personalisierte Medizin, aber haben gar nicht die Möglichkeit, die Schnittstellen zu moderieren, ja, und sagen, wir haben keine Zeit, vergeuden aber tausende von Zeitstunden wegen fehlender Kommunikation oder weil wir eben nicht diese Brückensituation, viel einfacher eine Gewebeprobe neu zu machen, als den Kollegen anzurufen und zu bitten, das Gewebe zu schicken oder schnell lieber neues CT zu machen. Das ist mehr als sogenanntes Time Toxicity. Das ist tatsächlich ein Drama. Aber mir fehlt aber die Haltung und das, was du gerade gesagt hast, diese Geduld zu haben, zu sagen, okay, auch wenn ich jetzt nicht unmittelbar Nutzen habe, aber für die nächste Generation oder für Menschen in 10 oder 15 oder 20 Jahren hat das Vorteil. Das, glaube ich, ist der einzige Weg, dass wir eben diese Haltung und auch diese Geduld haben, weil auch ich bin genau dieser Meinung, natürlich kann man das Gesetz neu diskutieren, aber es ist alles besser als das, wie es jetzt ist. Und das ist doch die Evolution. Die Evolution ist, Dinge zu verändern. Wir können doch nicht glauben, dass mit einer Struktur die ganzen Jahrhunderte überlebt werden können. Und wir haben uns lange ausgeruht, dass wir das beste Gesundheitssystem haben und haben immer wieder das gebrandet, wir sind die Besten. Das stimmt ja auch, aber es ist nicht gut genug. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und wie du auch sagtest, ist ja ein Menschenrecht. Das vergessen ganz viele. Ein Menschenrecht ist, den höchsten Maß an Gesundheit zu erfahren. Ja, also das ist viel mehr als nur zu glauben, dass ich zu irgendeiner Institution komme, ja, sondern es ist tatsächlich ein Menschenrecht sowie Freiheit. Und wenn das wirklich so ernst gemeint ist, dann müssen wir natürlich auch die Strukturen dafür schaffen und dann uns auch klar machen, dass es eben nicht nur geht, die Krebsbehandlung zu bekämpfen, sondern natürlich auch gleichzeitig den Bluthochdruck und die anderen Vorsorge zu nehmen. Das hat aber auch was mit eben der Kraft der Verantwortung zu übernehmen. Ist das für dich ein Thema, Time Toxicity, Jochen?
Absolut, das ist ein Riesenthema. Inzwischen habe ich trotzdem gelernt, es dauert alles. Also ich war früher ungeduldiger, heute atme ich doch das eine oder andere weg, weil ich weiß, es braucht die Zeit. Und du musst auch Menschen mitnehmen, um sie zu überzeugen. Man kann manches nicht erzwingen, das ist auch alles richtig. Und deswegen für mich ist ja die ganz große Veränderung der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und da, glaube ich, kommen wir mit unserer Zeit wieder besser klar. Also ich sehe es als Chance, die wir haben. Und wenn ich dann sehe, auch aus Sicht der Ärztinnen und Ärzte, es wird immer wieder Bürokratie angesprochen. Ich habe in meiner Zeit hier nicht erlebt, dass irgendwas weniger wurde. Wir bauen Bürokratie kontinuierlicher auf. Wir zertifizieren uns von vorne bis hinten. Jeder Zertifizierungsprozess hat wieder ganz viel Bürokratie, Arbeitszeit mit sich, was man auch Patientinnen und Patienten zugutekommen lassen könnte. Was könnten wir für eine bessere Weiterbildung machen, wenn wir uns einfach hinsetzen mit den Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten und besser erklären? Es hätten alle was davon. Und wir sind alle getrieben. Jeder macht viel. Es gibt keinen Vorwurf ans Individuum. Aber wir setzen unsere Zeit viel zu schlecht ein. Und wir setzen sie vor allem nicht dafür ein, was wir als Menschen können. Wir setzen wir dafür ein, was Maschinen besser können. Aber wir geben uns auch nicht die Möglichkeit zu sagen, jetzt ändern wir es, ne, weil wieder andere Regularien kommen. Also das ist schon für mich etwas ernüchternd. Ich weiß, es verändert sich. Ich weiß, in 10 Jahren ist alles viel, viel besser. Und ich weiß, wenn man in 10 Jahren unseren Podcast jetzt hören sollte, dann wird man sagen, wahnsinnig, worüber die früher geredet haben. Das war tatsächlich so, ne? Aber deswegen, wir müssen da durch. Aber ich sage immer, du kannst gestalten. Das wäre super, wenn man im Fahrersitz da durchkommt, oder es wird passieren. Aber dann brauchen wir uns nicht zu beklagen. Und deswegen auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, es wird besser, nur wir müssen noch durchs Tal durch. Es geht uns noch nicht schlecht genug. Und irgendwann werden wir sagen, jetzt reicht es. Und jetzt lassen wir einfach mal Dokumentation weg, weil wir sehen keinen anderen Ausweg. Und wir kümmern uns um die Menschen, sowohl um die Mitarbeitenden als auch um die Patienten. Und es wird gut.
Du hast dich ja sehr viel damit beschäftigt, auch in deinem Buch, mit dem Thema Digitalisierung. Wo sind wir denn 2010? Wie sieht ein Krankenhaus in 10 Jahren, nicht 2010, sondern 2000, sagen wir mal 40, aus? Wie sieht ein Krankenhaus aus?
Wir beide würden es nicht wiedererkennen. Du bist dann ja noch so am Ende deiner Laufbahn tätig, aber ich bin dann schon längere Zeit im Ruhestand. Wir werden viele Dinge nicht mehr wiedererkennen. Also ich bin davon überzeugt, dass die Diagnostik unglaublich technisch wird. Man wird in einen Diagnostikbereich reingehen und das wird dann auf einer sehr hohen Qualität, höhere Qualität als sie heute ist, abgearbeitet. Die Diagnostik wird erstellt, sie wird zusammengeführt von den verschiedenen Disziplinen. Es sitzt nicht mehr eine Fachdisziplin, die sich dann das diagnostische Bild ansieht. Es kommt alles zusammen an Daten. Und dann haben wir eine Diagnose, die viel treffsicherer ist, als sie heute sein kann. Und vor allem auch mit all diesen Subtypisierungen. Man weiß genauer, was bei diesem Menschen die richtige Therapie ist. Und diese wird man dann auch in spezialisierten Zentren anbieten. Und das ist so das eine. Also die Medizin wird noch besser, als sie heute ist, sowohl in Diagnostik als auch in Therapie. Und dann werden wir viel, viel weniger Bürokratie haben. Also so wie ich aufgewachsen bin, Arztbriefe mit der Schreibmaschine getippt und mit Tippex korrigiert, das ist vorbei. Und dieser Sprung wird kommen. Es wird aus dem Gespräch mit den Patienten, und zwar in 2, 3 Jahren schon, wird der Arztbrief erstellt. Der Arztbrief wird gegengecheckt. Ist das sinnhaft, was da drin steht? Oder sind Befunde aus der elektronischen Patientenakte widersprüchlich? Wo müssen wir vielleicht nochmal ansetzen? Auch das wird alles kommen. Man wird besser unterrichten können, weil man mehr Zeit hat. Und dann kommt dieses Thema Menschlichkeit dazu. Und du hattest den Begriff Berühren erwähnt in deiner Einleitung. Und das ist das, was mich berührt, dass man Menschen berühren kann, dass man sie seelisch berühren kann, dass man sich Zeit für sie nimmt. Und das ist, glaube ich, eine Riesenchance. Und der müssen wir uns widmen, weil das nicht von morgen auf übermorgen geregelt ist. Und da muss man auch jetzt Menschen unterrichten. Wir müssen die Medizinstudierenden, alle anderen Gesundheitsberufe viel stärker darauf vorbereiten, dass man sich mit Menschen auseinanderzusetzen hat, mit deren Sorgen, Problemen, Eigenarten, die man auch selbst hat. Wie geht man damit um? Die Verbindung zur Psychologie, zu den ganzen mentalen Fächern, die wird viel stärker rausgearbeitet. Und deswegen sage ich, die heute jetzt mit dem Medizinstudium anfangen, die erleben eine große Veränderung und vor allem werden sie erleben, wie die Medizin menschlicher wird. Und das ist das, was mir zu hoffen gibt. Nur wir müssen auch da noch durch. Nur es kann keine andere Lösung in 15 Jahren geben.
Absolut. Ich hatte erst am Wochenende ein sehr schönes Seminar mit dem Tim von Beveren, der ja auch zu Gast bei Weißbund war und er auch nochmal gezeigt hat, wie die Flugsicherheit sich weiterentwickelt hat und früher auch der Ingenieur mitgeflogen ist. Das fand ich auch ganz interessant. Der ist tatsächlich im Cockpit, war der Flugingenieur immer dabei. Der ist natürlich seit vielen Jahren ersetzt worden durch die Maschinen etc. Was nicht heißt, dass es nicht trotzdem natürlich wichtige Arbeitsfelder und Aufgaben für den Ingenieur gibt. Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist ganz klar, dass wir ganz viele Zeitdiebe haben durch unnötige, sinnlose Dokumente. Ich habe erst heute wieder einen Arztbrief gelesen. Ich weiß nicht, an wen der geht. Ich glaube, das ist auch nicht gedacht, dass es jemand liest. Das war eher so ein Tagebuch, aber man wusste nicht, was überhaupt der Plan ist. Und dass wir uns aber klar machen müssen, für wen ist denn dieser Brief und wie soll der Patient das verstehen oder der Hausarzt? Und wir uns dann ja wundern, wie gesagt, dass diese Kommunikation so schwierig ist. Und vielleicht ist das auch eine Chance, aber ich glaube, wir sind noch nicht gut vorbereitet, dass die Menschlichkeit natürlich neben dem Wissen, dass einen Arzt oder eine Ärztin oder eine Krankenschwester auch ausmacht. Natürlich Umgang mit Wissen, Umgang mit Technik, aber auch die Kraft der Beziehung. Und das kann eben keine Maschine so einfach übernehmen. Und das ist auch das, was wir ja auch, sag ich mal, unbewusst eigentlich immer wollen, die Beziehung. Und wir aber das gar nicht eben sozialisieren und auch nicht lehren. Also was ich mir vorgestellt habe, dass ich vielleicht einen Workshop, und da wärst du mein bester Mentor dafür auch, dass wir ein Seminar machen für die nonverbale Kommunikation. Wie lernt man das? Und wie setzt man das ein? Und wie sind die Regeln dafür? Wie kann es sein, dass ein Mensch, der den Film Titanic spielt, uns zum Weinen bringt, aber ein Arzt oder eine Ärztin im selben Raum uns wütend macht vielleicht? Was sind die Mechanismen? Und das ist ja auch so ein bisschen auch dein Credo, aber auch das Credo bei Weißbund, eben den Code sich anzuschauen. Und die Frage ist nur eben, wann müssen wir damit anfangen? Oder sind wir schon zu spät? Wahrscheinlich sind wir schon zu spät, aber wie machen wir es konkret? Wie kriegen wir zum Beispiel das in das Medizinstudium? Du weißt ja, wie die Regeln sind, das Medizinstudium zu verändern. Wie machst du das oder was wäre da dein Ansatz? Du bist jetzt nicht Dekan, du bist der ärztliche Direktor. Du bist ja für die Krankenversorgung primär zuständig. Du bist ja Vorstandsvorsitzende. Da ist auch der Dekan oder die Dekanin dabei. Wie kriegen wir das jetzt hinein?
Ja, das ist wirklich schwierig. Ich war ja in meinem Werdegang auch Studiendekan. Deswegen habe ich auch so ein bisschen Vorstellung davon. Meine Tochter studiert im 5. Semester Medizin und ich erlebe, wie sie studiert. Es ist kein himmelweiter Unterschied zu früher, als ich da studierte. Und es ist natürlich auch dort wieder, wir brauchen wie bei der Prävention ein wirkliches Umdenken. Da trauen sich natürlich viele nicht, weil man denkt, dann lernen die zu wenig. Aber wir wissen, das Wissen wird uns immer mehr auch zur Seite stehen in den Smartphones und wo auch immer. Und es kommt darauf an, wie rufen wir es ab und vor allem, wie vermitteln wir das, wie sprechen wir mit Menschen, wie kriegen wir denen schlechte Botschaften, aber auch mit einer Hoffnung vermittelt. Das sind so Riesenthemen. Und ich glaube einfach, man kann viel von anderen lernen. Und das kann man dann besonders gut, wenn der andere auch ein bisschen Zeit hat. Ich habe auch von vielen Älteren etwas gelernt. Und dazu ist das Studium vielleicht tatsächlich noch ein bisschen zu sehr verschult. Und es ist nicht im Mittelpunkt, es ist noch nicht im Fokus, weil man immer noch denkt, der Citratzyklus ist das absolut Wichtigste. Das verstehe ich aus der Sicht eines Biochemikers, aber ich verstehe es nicht aus der Sicht eines Arztes, weil man braucht eben genau diese Kommunikation. Was unterscheidet uns von künstlicher Intelligenz? Wir haben dieses Bauchgefühl, wir spüren, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, und meist ist es dann auch nicht in Ordnung, und dann kann man wieder die Diagnostik in eine andere Richtung einschlagen. Also ich glaube, wir müssten als Medizinstudium stärker andere Gebiete einbeziehen, dass wir uns nicht nur mit uns selbst beschäftigen. Ich habe es vorhin angesprochen, die Psychologie. Aber wir lernen auch zu wenig über Soziologie. Es gibt so viele andere Bereiche im Gesellschaftsleben, die tun einem Arzt, einer Ärztin gut, sie zu wissen, weil man mit diesem komplettierten Wissen dann besser auf die Situation eingehen kann. Ich fühle mich dazu heute in der Lage, weil ich habe viel erlebt und ich glaube, ich kann den einen oder anderen guten Ratschlag geben. Das ist doch das, was auch ältere Ärzte ausmacht. Man hat viel erlebt, aber man hat auch viel Leid ertragen. Und ich sag mal, diesen Spürsinn zu haben und Menschen auch zu beruhigen, abzuholen, das kommt mir noch zu kurz. Da müssen wir alle dran arbeiten. Ich halte das für wirklich essentiell.
Ja, und das Wichtigste am Lernen ist ja häufig auch das Lernen beim Beobachten. Und wie gesagt, ich beobachte dich schon seit vielen Jahren und bin wirklich extrem beeindruckt, wie du deine Menschlichkeit, aber auch deine Demut erhalten hast, obwohl du ja wirklich in verschiedensten hochrangigen Positionen warst und immer noch bist. Und mit dir könnte ich wirklich den ganzen Tag sprechen und auch mir vornehmen, die Welt zu verändern. Und ich weiß gar nicht, ob das der Döblin war oder Fürsch. Jedenfalls hat einer von den beiden gesagt, wir sind verpflichtet zum Optimismus. Das fand ich großartig, diese Formulierung. Und ich glaube, das ist das, was dich und mich auch so bewegt. Jochen, wenn du eine Henkersmahlzeit hättest, was ich dir natürlich niemals wünschen würde, was wäre die und wer würde die kochen?
Ja, also wahrscheinlich wäre das was meine Mutter kochen würde, weil sie hatte eine spezielle Zubereitungsform für die Forellen, die ich früher gefangen habe. Und das schmeckte unfassbar gut. Und leider ist mit ihr auch kein Rezept übermittelt worden. Und das ist bei mir im Kopf. Und ich glaube, das wäre dann am Schluss das, wo ich sagen würde, jetzt ist gut.
Und nochmal zum Nachfragen, du weißt ja, ich bin sehr interessiert am Kochen. Die Forelle wie? Mit womit?
Es war eine, ich sag mal, das war gekocht, aber es gab eine spezielle, süßlich schmeckende Soße. Es war die Soße, die es gemacht hat. Und ich kann die Zutaten nicht sagen. Meine Schwester kann sie auch nicht sagen. Es ist dieses Übliche, es ist dann nicht weitergegeben worden. Ja, und so ist es in der Erinnerung wahrscheinlich besser noch abgespeichert, als es war. Aber es ist wie so ein kleiner Traum, wo ich sage, das erinnert mich an die Kindheit.
Ja, absolut. Also wie gesagt, wenn du jetzt über die Mutter sprichst, wäre das für mich dann eben die Harera meiner Mutter. Die Harera ist ja eine großartige Zaubersuppe der marokkanischen Kochkunst. Und da hat jede Mutter, und natürlich gibt es auch Väter, aber meistens haben es Mütter zubereitet, ihre eigene Komposition. Das heißt, immer wenn man die Suppe irgendwo isst, ist die auch gut, aber man vergleicht die immer mit der Muttersuppe und die ist einfach immer schlechter. Die ist immer zweite, dritte, vierte Liga, muss man sagen. Aber das ist auch großartig, in diesen kulinarischen Touch zu einem magischen Moment eben zu verinnerlichen. Also Jochen, nochmal wirklich vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass es viel mehr solche Menschen gibt wie du. Und das ist auch so eine Idee von dem Weißbund-Podcast, in Menschen wie du auch zu zeigen, die natürlich, wenn man die jetzt bei Wikipedia lesen würde, würde man in Ehrfurcht starren und sagen, gut, aber man braucht Menschen wie du, man braucht aber auch Menschen, die im System sind. Das ist auch ganz wichtig, um das System nach und nach auch zu verändern oder auch zu hinterfragen. Das ist ja auch so ein Konflikt. Man will was anderes, aber man muss natürlich mit dem Konzept, was da ist, erstmal arbeiten. Und ich glaube, das ist das, was auch so ein Code ist, wie man überhaupt dieses so große Wort Change Management platzieren kann. Also es war mir eine große Ehre und Freude, dich bei Weißbund zu haben. Und ja, freue mich, dass wir uns auch bald uns dann auch wieder physisch begegnen.
Aber ich muss dazu kurz nochmal wieder mit meiner Mutter anfangen, Jalit.
Ja, bitte.
Weißt du, das Schönste wäre natürlich gewesen, wenn sie diesen Podcast gehört hätte. Da ist natürlich vieles auch sehr, sehr positiv von dir über mich gesagt worden. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir alle unsere Aufgaben erfüllen, da wo wir sind, und dass wir nie vergessen, wo wir herkommen, und dass wir alle versuchen, mit den anderen Menschen zu sprechen, egal wie kompliziert sie sind, weil am Schluss ist es doch so, die allermeisten sind wirklich gute Typen und jeder hat seine Geschichte zu erzählen. Und ich freue mich riesig, dass wir uns kennengelernt haben. Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Ich freue mich, dass alle so lange zugehört haben.
Absolut.
Und noch nicht abgeschaltet haben. Vielen Dank.
Niemals. Vielen Dank.